Herzlich willkommen zur Schweizer Zeit beim Kontrafunk. Ich bin Corinna Ziegerli. Die Schweizerinnen und Schweizer stimmen am 28. September über die Einführung einer elektronischen Identitätskarte, EID, ab. Und das tun sie nicht zum ersten Mal. Im März 2021 lehnte das Schweizer Stimmvolk das Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste mit über 64% Nein-Stimmen ab. Kein Kanton stimmte für die Vorlage. Hauptkritikpunkt war, dass private Unternehmen die EID hätten ausstellen sollen, was zu einem Vertrauensverlust führte. In der Vorlage von 2021 waren die Bundesbehörden nur für die Identifizierung zuständig, während die technische Umsetzung privaten Anbietern überlassen bleiben sollte. Und diese Struktur wurde vom Volk abgelehnt, weil man Bedenken zum Datenschutz hatte und befürchtete, dass die Ausweisdaten kommerziell genutzt werden könnten. Bei der neuen Vorlage liegt die Verantwortung für die Ausstellung und den Betrieb der EID vollständig beim Bund, doch die Bedenken sind geblieben. Deshalb wurde erneut das Referendum dagegen ergriffen. Unterstützt wird dieses Referendum von wichtigen Verbänden wie dem Verband Schweizerischer Polizeibeamter VSPD, dem Verband des Personals öffentlicher Dienste VPOD und Syndicom, der branchenübergreifenden Schweizer Gewerkschaft für Angestellte der Post, Techbranche, Medien und Freischaffende oder auch der digitalen Gesellschaft. Die Schweizerische Volkspartei SVP hat offiziell die Nein-Parole gefasst. Insbesondere die junge SVP engagiert sich im Abstimmungskampf an vorderster Front. Deshalb spreche ich heute mit dem Präsidenten der jungen SVP, Nils Fichter, darüber. Willkommen zur Schweizer Zeit, Herr Fichter.
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Herr Fichter, der zuständige Bundesrat Beat Jans sagt, die EID ist zu 99% sicher. Warum sollte man denn noch dagegen stimmen?
Ja, genau, Herr Bundesrat Jans hat es in der Arena so bestätigt. Nach zweimaligem Zögern kam er zu dieser Aussage 99%. Es ist uns allen bewusst, dass es nie eine 100%ige Sicherheit gibt. Aber ich würde doch stark anzweifeln, dass bei der EID der Sicherheitsgrad tatsächlich bei 99 liegt, denn eine ganz wichtige Komponente ist nicht öffentlich zugänglich und konnte demnach auch nicht von sogenannten Friendly Hacker in Tests geprüft werden. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Befürworter haben zwar recht, wenn sie sagen, dass die Daten der EID dezentral gespeichert werden auf den jeweiligen Mobilgeräten und dass es deshalb schwieriger ist, einen koordinierten Hacking-Angriff durchzuführen. Allerdings, was verschwiegen wird, das ist der Aktivierungsprozess der EID. Also der Prozess, wo man ein Video des eigenen Gesichts aufnehmen muss, wo ein Liveness-Check durchlaufen werden muss. Und dort ist es ganz heikel, weil es bestehen öffentlich zugängliche Hacking-Anleitungen, genau um diese Video-Ident-Verfahren zu umgehen. Der Deutsche Chaos Computer Club warnt seit Jahren davon, dass weder der Staat noch Private wie Banken dieses Video-Ident-Verfahren noch anwenden sollen, weil es eben definitiv Sicherheitslücken gibt. Und wir fordern deshalb als junge SVP Schweiz den Bundesrat auf, wir haben das per Medienmitteilung getan, haben gefordert, diese Komponente muss öffentlich zugänglich gemacht werden, damit sie überprüft werden kann. Und wenn Herr Bundesrat Jans nichts zu verbergen hat, wenn tatsächlich eine hohe Sicherheit vorhanden sein soll, dann wäre es ja auch kein Problem, diese Komponente zugänglich zu machen, damit geprüft werden kann, soll das tatsächlich stimmen, dass so eine hohe Sicherheit vorhanden ist. Wir bezweifeln das sehr stark und wir würden bereitstehen, den genannten Hack mit geeignetem Personal zu finanzieren, durchzuführen und auch in einer Anleitung zu dokumentieren. Aber das müsste natürlich zwingend noch vor dem Abstimmungstermin vom 28. September veröffentlicht werden. Und das ist der heikle Punkt in Bezug auf die Sicherheit, denn wenn dieses Aktivierungsverfahren umgangen werden kann, dann haben wir eine äußerst unsichere Situation in Bezug auf Identitätsdiebstahl, also Kriminelle und Schurkenstaaten könnten unsere Identitäten stehlen und die dann weitergeben, weiterverkaufen oder irgendwelche Scams damit betreiben. Und das ist das große Sicherheitsrisiko.
Da bleibt nicht mehr viel Zeit. Ist das noch realistisch, dass das bis dahin passiert?
Ja, der Deutsche Chaos Computer Club hat in dieser öffentlich zugänglichen Anleitung koordinierte Hacking-Angriffe auf 6 dieser Video-Ident-Verfahren durchgeführt und bei jedem dieser 6 Hacking-Verfahren konnte es umgangen werden, und zwar im Zeitraum zwischen 1 bis 2 Wochen. Ergo gehen wir davon aus, dass es technisch möglich wäre, dieses System in der Frist bis zur Abstimmung zu umgehen. Aber es ist natürlich klar, viele Leute werfen bereits jetzt die Abstimmungsunterlagen bei der Gemeinde ein, und das verkompliziert das Ganze natürlich, bin ich mir überzeugt. Wenn dann einmal öffentlich bekannt wäre, wie es technisch tatsächlich aussieht und dass dieses Verfahren umgangen werden kann, dann würden sich viele Leute noch in ein Nein bewegen, die heute vielleicht nicht aus größter Überzeugung Ja stimmen.
Inwiefern ist denn die Bevölkerung über die Risiken dieser EID bis heute informiert? Haben Sie das Gefühl, dass akkurate Information betrieben wird, zum Beispiel von den Medien?
Ja, ganz und gar nicht. Also wenn wir die Medienlandschaft anschauen, es ist unglaublich, was für eine Plattform das beispielsweise Bundesrat Jans erhält, mit einem Hochglanzartikel in mehreren Zeitungen, wo unkritische Fragen gestellt werden, wo er einfach Dinge behaupten kann und sich überhaupt nicht rechtfertigen muss. Ich meine, die EID steht unter massiver Kritik, sowohl von Fachpersonen als auch vom Referendumskomitee. Und ich habe das Gefühl, dass sich Herr Jans aus der Verantwortung zieht. Er verweist darauf hin, wie Sie es anfänglich angesprochen haben, eine 99-prozentige Sicherheit. Damit hat er immer noch dieses 1% offen gelassen und kann später dann immer sagen, ja, ich habe immer kommuniziert, dass die 100-prozentige Sicherheit nicht vorhanden sein kann. Also transparent und gut wäre es, auch im Sinne der Information gegenüber des Stimmbürgers, wenn jetzt tatsächlich der gesamte QR-Code, sämtliche Komponenten dieses Gesetzes, dieser elektronischen Identitätskarte öffentlich zugänglich gemacht würden. Das würde natürlich das Vertrauen massiv stärken in die Vorlage, aber offenbar, wenn der Bund das nicht machen will, dann besteht da irgendwo eben doch eine Sicherheitslücke und ein Problem, denn sonst könnte er es ja öffentlich zugänglich machen.
Wo soll diese EID dann zur Anwendung kommen? Nur bei staatlichen, also Behördengängen, bei staatlichen Institutionen?
Ja, das ist auch eine sehr grosse Gefahr dieser Vorlage. Wir befürchten, dass die EID in Bereichen verlangt würde, wo wir heute nicht im Traum daran denken können, dass dort überhaupt eine Identifikationspflicht oder ein Interesse an der Identifikation vorhanden ist. Also wenn man sich heute überlegt, wo brauchen die Bürger ihre ID vorzuweisen, dann stellen wir fest, das ist praktisch nirgends der Fall. Das wäre theoretisch bei Grenzkontrollen beispielsweise im EU-EFTA-Raum. Also in der Schweiz sind wir da ja wirklich sehr schlecht dran. Da findet praktisch keine systematische Grenzkontrolle statt. Oder es wäre bei ganz spezifischen Dienstleistungen, wie bei der Eröffnung eines Bankkontos oder wenn man irgendwelche staatlichen Dokumente beziehen muss. Aber das ist im Alltag der Bürger eigentlich eine Randerscheinung. Und mit dieser EID würde die Möglichkeit bestehen, natürlich einerseits für den Staat, und das fände ich grundsätzlich noch sinnvoll, das wäre tatsächlich eine Vereinfachung. Allerdings muss man auch sagen, diese Login-Möglichkeiten für Behördendienstleistungen gibt es auch heute schon. Stichwort Swiss ID, Stichwort AGOV, also die technischen Voraussetzungen gibt es, da braucht es keine EID dazu. Und man hätte dann allerdings neu die Situation, dass eben auch Private die EID verlangen könnten, und da sind ihnen auch keine Grenzen gesetzt. Also im EID-Gesetz ist lediglich definiert, dass der Nachweis vorhanden sein muss, dass die Zuverlässigkeit der Transaktion sichergestellt werden muss. Insbesondere steht im Gesetz, Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b, insbesondere um Missbrauch und Identitätsdiebstahl zu verhindern. Und Sie hören das etwas aus meiner Antwort heraus. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass beispielsweise grosse Tech-Unternehmen, Tech-Konzerne wie Meta, wie X, wie TikTok, ja, die werden ja blöd, wenn die künftig mit dieser Möglichkeit keine EID verlangen würden. Also künftig wird es obligatorisch sein, dass wenn man ein TikTok-Konto erstellen will, dass man seine Nutzerdaten mit den Daten der EID verknüpfen muss. Und dann hat TikTok natürlich einen massiven Vorteil, denn dann entsteht die Situation, dass diese grossen Tech-Konzerne verifiziert haben, staatlich verifiziert haben, dass es sich um eine echte und zwar um die spezifische Person handelt. Und sie können dann nicht nur die Daten speichern, die dort abgefragt werden, und das sind grundsätzlich die, die heute auch auf der physischen ID drauf sind, plus AHV-Nummer, aber sie können natürlich das Nutzerverhalten, also wie lange schaue ich mir ein Video an, auf welche Werbung spreche ich an, können sie mit diesen staatlichen Passdaten verknüpfen. Und das macht diese Daten enorm wertvoll und die können weitergegeben werden, weiterverkauft werden. Und die Begründung, weshalb diese Tech-Unternehmen die EID verlangen würden, wäre dann immer gleich: Ja, wir wollen Missbrauch verhindern, wir wollen Identitätsdiebstahl verhindern. Also es ist sonnenklar, dass künftig wir uns mit der EID an diversen Bereichen unseres Lebens identifizieren müssen, wo es überhaupt nicht notwendig ist und wo das auch heute nicht der Fall ist. Und das ist eine große Gefahr.
Sie sprechen die sozialen Medien an. Da kommt mir das Stichwort Cambridge Analytica in den Sinn. Da war das zu einem großen Problem geworden. Was ist da passiert?
Ja, genau, das ist korrekt. Also ich hüte mich immer davor, in schweizerischen Abstimmungskämpfen solche Beispiele zu verwenden. Deshalb möchte ich nicht detailliert darauf eingehen. Oder das war jetzt ein klassischer Fall von Datenmissbrauch, der im Ausland geschehen ist. Ich möchte da grundsätzlich unserem Bund nicht eine schlechte Absicht unterstellen, dass noch einmal ein ähnlicher Skandal passiert, wie er in der Schweiz ja beispielsweise auch der Fall war, beim Fischenskandal. Allerdings müssen wir einfach festhalten, und das ist aus meiner Sicht auch in Bezug auf Cambridge Analytica jetzt maßgebend, mit diesem EID-Gesetz und mit diesen Möglichkeiten schaffen wir eine Infrastruktur, es ist noch nicht so weit, aber wir schaffen die Grundlage und die Infrastruktur, um beispielsweise ein Social Credit System einzuführen, also um ein Social Scoring System einzuführen nach chinesischem Vorbild. Wenn man schaut, wo diese Punkte, die Systeme im Ausland angewendet werden, in welchen Ländern, dann muss man feststellen, dass diesen Punktesystemen allen gemein ist, dass eine elektronische Identitätskarte besteht, eine verpflichtende. Und deshalb stellen wir fest, ohne dieses EID-Gesetz besteht auch gar keine Möglichkeit für die Politik, für das Parlament, ein solches Social-Credit-System einzuführen. Denn wir müssen wissen, wir stimmen jetzt das zweite Mal über dieses Gesetz ab, über eine fast identische Vorlage wie vor 4 Jahren. Und deshalb stellen wir fest, ja, offenbar ist der Politik, der Volkswille eigentlich ziemlich egal. Ein Tag nach Abstimmungstag 2021 wurde bereits eine Arbeitsgruppe gegründet, die dieses neue Gesetz entworfen hat. Und deshalb sage ich, wehret den Anfängen. Wer garantiert uns, dass wenn wir dieses EID-Gesetz annehmen, dass nicht direkt dann Vorstöße eingereicht werden im Parlament, die eben beispielsweise ein Obligatorium fordern für die EID oder die eben fordern, dass beispielsweise ein Fleischkontingent eingeführt wird, dass man künftig bei den Einkäufen die EID zwingend vorweisen muss und dass dann ein Kontingent eingeführt wird. Ja, jeder darf nur so und so viel Kilogramm Fleisch pro Jahr einkaufen. Das tönt jetzt so fantasievoll, aber das sind alles einfache Gesetzesanpassungen und man müsste dann jedes Mal das Referendum dagegen ergreifen. Das ist teuer, das ist aufwendig. Deshalb, kurz zusammengefasst, meine Antwort: Ich glaube nicht, dass grundsätzlich der Staat mit diesem EID-Gesetz direkt Missbrauch betreiben kann, aber wir schaffen die technischen Grundlagen dazu, dass es missbraucht werden kann. Und das ist alarmierend.
Wir haben bis jetzt von staatlichen Behörden oder auch von Social-Media-Plattformen gesprochen. Es gibt aber auch noch andere Organisationen respektive Firmen, die diese Passdaten abrufen könnten, also alle privaten Firmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wer könnte
Absolut.
Das sein?
Absolut, und dem sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Also ich denke beispielsweise an ein Shoppingunternehmen, also Zalando, wenn man es namentlich nennen will. Das ist natürlich auch sehr interessant, wenn die dann sagen, ja, um etwas einzukaufen oder auch andere Online-Shops, müsst ihr euch mit der EID verifizieren. Da geht es eben auch wieder um die Kernfrage: Unsere Daten, die sind wertvoll und die sind noch wertvoller, wenn sie staatlich verifiziert sind. Und wer garantiert uns, dass diese Daten nicht teuer weiterverkauft werden? Denn das ist ein riesiger Markt, versteht sich von selbst. Und insbesondere bei Werbeanzeigen ist natürlich sehr interessant, das Nutzerverhalten der jeweiligen staatlich verifizierten Daten zu kennen. Und das ist für mich die grosse Gefahr. Also überall dort, wo es um Geld geht, werden Private selbstverständlich ein Interesse daran haben, diese EID zu verlangen, weil sie die Daten speichern können und weil sie die Daten mit dem Nutzungsverhalten zusammenführen können. Und grundsätzlich ist dort der Rahmen ziemlich offen, also nicht nur im Online-Bereich. Es ist beispielsweise auch möglich, dass ein privates Unternehmen, ein Autohändler zum Beispiel, verlangt, ich will die EID einlesen und dadurch sicherstellen, dass die Altersverifikation gegeben ist, also dass sie über 18 Jahre alt sind, oder dass Missbrauch verhindert wird, dass nicht irgendwer sich als sie, als mögliche Käufer ausgibt. Es gibt keine Beschränkung diesbezüglich im EID-Gesetz. Und was aus meiner Sicht ein wesentlicher Punkt diesbezüglich ist, und das geht dann eben in den Rahmen der Freiwilligkeit der angeblichen rein, die Befürworter behaupten immer, diese EID sei freiwillig. Und grundsätzlich steht im Gesetz natürlich nirgends drin, ja, es ist ein Obligatorium, ist verpflichtend für alle, das würde dann später folgen, garantiert, aber es ist kein Grundsatz der Freiwilligkeit vorhanden. Also es steht nirgends drin, dass die EID freiwillig ist. Diese Garantie haben wir nicht, weder auf Verfassungsebene noch auf Gesetzesstufe. Und jetzt haben wir bereits eine erste Entwicklung, wo so eine Dienstleistung nur wahrgenommen werden kann, wenn man eine EID hat. Und das ist jetzt spezifisch nicht von einem Privaten, sondern sogar vom Bund. Mitte August hat das Bundesamt für Gesundheit mitgeteilt, dass man sich nur im Spenderegister, also im Organspenderegister, mit seinem Willen äußern kann, wenn man eine EID hat. Oder es wird zwar dann der Zusatz angebracht, dass man den Willen auch außerhalb des Registers anbringen kann, also beispielsweise in einer letztwilligen Verfügung, in einem Testament. Dieses Dokument wäre dann irgendwo in einem Tresor vorhanden. Und hier haben wir sowohl jetzt eine erste formelle Diskriminierung, weil jemand keine EID hat, und wir haben eine materielle Diskriminierung. Die formelle Diskriminierung besteht darin, dass der ohne EID seinen Willen nicht eintragen kann im Register. Und die materielle Diskriminierung besteht darin, dass jemand auch tatsächlich schlechter gestellt ist in einer Notsituation, wo die Ärzte entscheiden müssen, automatische Organspende, ja oder nein, liegt ein Widerspruch vor. Dann ist der im Vorteil, der seinen Willen, ja, ich will oder nein, ich will nicht spenden, direkt im Register hat gegenüber dem, wo nur der Eintrag im Register drin ist, meine Willensäußerung befindet sich unter meinem Kopfkissen zu Hause im ersten Stock. Das ist dann auch eine materielle schlechte Stellung aufgrund der Zugänglichkeit. Und deshalb sehen wir, es sind keine Grenzen gesetzt in Bezug auf das Verlangen der EID, sowohl bei Privaten als auch beim Bund. Der Grundsatz der Freiwilligkeit fehlt. Und deshalb diese Behauptung, dass die EID freiwillig sei, ist inkorrekt.
Es gibt ja auch keinen Diskriminierungsschutz. Was könnte man sich denn da vorstellen? Was könnte man mit Leuten machen, die sagen, ja gut, ist freiwillig, ich möchte das aber nicht haben? Könnte man die in irgendeiner Form auch an anderen Orten benachteiligen?
Ja, selbstverständlich. Also hier geht es auch wieder um die Kosten. Die Befürworter behaupten, die EID sei kostenlos. Wenn man sich anschaut, Artikel 31 Absatz 4 vom EID-Gesetz, dort ist klar geregelt, dass die zuständige kantonale Stelle Gebühren für Dienstleistungen vor Ort erheben kann. Und das bedeutet in der Praxis, dass wer sich zwar für eine EID entscheidet, also wer die aktivieren will, aber nicht will, dass der Staat bei der Aktivierung der EID via App eben diese Videoaufnahme des eigenen Gesichts und dem eigenen physischen Ausweisdokument während 15 Jahren speichert, zentral beim Bund, ja, der muss die EID direkt in einem Passbüro beantragen. Und dort werden dann eben gemäß diesem Artikel die vollen Gebühren bezahlt werden müssen. Also dort bleibt die EID eben nicht kostenlos. Und dann ist noch die andere Frage, ja, wie lange gibt es dann diese physischen Büros, diese Passbüros überhaupt noch? Also Stichwort SBB oder Postschalter, die immer mehr abgeschafft werden. Sobald Online-Angebote vorhanden sind, gilt auch online. Und das Schließungsargument lautet dann jeweils, ja, der Staat müsse Kosten einsparen. Und vielleicht noch der zweite Aspekt, auch in Bezug auf das Geld, auf die Kosten. Ja, Kosten werden selbstverständlich auch dann anfallen, wenn sich jemand gegen die Aktivierung der EID entscheidet. Denn dann kann man sich sicher sein, dass für jede private oder staatliche Dienstleistung, bei welcher das Vorweisen der EID verlangt wird, Gebühren anfallen werden. Und das wäre dann einfach dann der Fall, wenn man sich eben analog ausweisen will. Also dieser Zwang wird sich auch in weiteren Bereichen äußern und das erachte ich ebenfalls als gefährlich. Denn grundsätzlich in einer freien Demokratie, in einer freien Gesellschaft sollte man auch das Recht haben auf ein analoges Leben. Also trotz dieser Digitalisierung, die eine enorme Chance ist und die wir wahrnehmen müssen und bestmöglich ausreizen auch müssen, muss die Möglichkeit bestehen, für jemanden, der das ablehnt oder der das nicht will oder der sich unsicher fühlt, dass der sein Leben trotzdem ohne Einschränkungen bestreiten kann. Mit diesem EID-Gesetz haben wir diesen Grundsatz ebenfalls nicht vorhanden. Überall dort, wo Online-Angebote bestehen, gilt dann auch online, und deshalb dieser Zwang wird in diversen Lebensbereichen angewendet und wird sich überall erkenntlich zeigen.
Da gibt es ja noch viele andere Dienstleistungen des Bundes, die man online anfordern könnte. Das wäre eine Vereinfachung. Wenn man jetzt keine EID hat, könnten auch dort dann wieder höhere Gebühren erhoben werden, da Baubewilligungen zum Beispiel, wenn man eine Hundemarke kaufen muss, ein Betreibungsregisterauszug, ein Strafregisterauszug etc. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das wäre ja aber auch eine Art Zermürbungstaktik, dass man das macht, einfach um die Leute dann irgendwie dazu zu bringen, zu sagen, ja, jetzt reicht es mir aber den ganzen Stress, den ich da mache. Ich mache es jetzt trotzdem.
Absolut. Und ich glaube, das ist eine bewusst gewählte Taktik. Das geht vielleicht in den ähnlichen Bereich rein wie beim Covid-Zertifikat, wo zwar auch nirgends ein Obligatorium festgehalten war. Und trotzdem, ja, wenn man sich eben dann nicht zertifizieren lassen wollte oder wenn man das Zertifikat nicht anwenden wollte, ich beispielsweise war grundsätzlich im Besitz eines Zertifikats, aber ich habe mich geweigert, das anzuwenden, und diese Personen werden dann schlechter gestellt, die werden dann ausgegrenzt, die werden eben diskriminiert, und irgendwann gibt es natürlich dann solche Menschen, welche nicht über Monate oder Jahre diese schlechte Stellung aushalten wollen, welche auch teilhaben wollen und sämtliche Dienstleistungen nutzen können wollen, und die knicken dann natürlich ein und die werden sich dann trotzdem so eine EID ausstellen lassen, obwohl das eigentlich gar nicht mit ihrem Willen vereinbar ist. Und das ist doch eine grosse Gefahr, dass das wirklich hier, ja, dieser Zwang so ausgeübt wird.
Könnte man so ein Recht auf ein Offline-Leben, wie Sie es geschildert haben, gesetzlich verankern? Wäre das möglich?
Ja, unbedingt. Und es gibt bereits in diversen Kantonen kantonale Volksinitiativen. Die wurden bisher überall deutlich angenommen. Also das Volk, kann man, glaube ich, schon so sagen, will ein Recht auf ein analoges Leben haben, und ich bin überzeugt davon, dass es so einen Grundsatz unbedingt auch auf eidgenössischer Ebene braucht. Es gibt Personen, die derzeit in Abklärungen sind. Ich wurde da auch bereits involviert, um eine entsprechende Volksinitiative zu starten. Also das klären wir derzeit ab. Ich erachte das als zwingend in der heutigen Zeit, auch der künstlichen Intelligenz. Also es wird nicht weniger der Online- und der Digitalisierungsbereich. Ich erachte das als zwingend, dass dieser Grundsatz in der Verfassung festgehalten ist, dass man nicht gezwungen werden kann, rein digital zu leben, rein digital alles zu erledigen. Das muss möglich sein, auch in Bezug auf den Zahlungsverkehr beispielsweise. Es muss möglich sein, dass man auch bar bezahlt weiterhin, also all diese Grundsätze. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, um diese festzuhalten, denn die Richtung, welche eingeschlagen wird, die führt definitiv in eine andere Richtung, die führt zur Situation, dass wir überall nur noch mit dem Handy oder mit der Uhr oder mit was auch immer bezahlen. Und deshalb wäre es in meinen Augen sicherlich sehr förderlich und sehr gut, wenn so ein Grundsatz festgehalten würde. Und vielleicht, um da auch den Bogen zur elektronischen Identitätskarte zu schließen: grundsätzlich könnten wir einer elektronischen Identität zustimmen, wenn gewisse Grundsätze erfüllt sind, wenn beispielsweise Sozialkreditsysteme auf Stufe Verfassung ausgeschlossen sind, wenn der Grundsatz der Freiwilligkeit gegeben ist im Gesetz, also dass die absolute Freiwilligkeit festgehalten ist, dass man keine Nachteile erhält, wenn man sich analog ausweisen will. Und wenn die Sicherheitsbedenken ausgeräumt sind, also wenn beispielsweise der Quellcode öffentlich gelegt wird, wenn all diese technischen Komponenten zugänglich gemacht werden für Friendly Hacker und uns gesagt werden kann, dass tatsächlich unter größtmöglichen Tests das System nicht umgangen werden kann, und das in Verbindung auch mit der Auflage, dass der Bund nicht während 15 Jahren ein Video unseres Gesichts zentral speichern kann, wenn all diese Kritikpunkte ausgeräumt wären, ja, dann könnten wir grundsätzlich sagen, okay, diese Vorlage wäre jetzt gut, aber, und jetzt kommt das grosse Aber, dann hätten wir einfach die ähnliche Situation wie heute mit AGOF oder mit der Swiss ID. Dort bestehen keine solch umfassenden Gesetze wie beim EID-Gesetz. Und dort besteht eben keine Möglichkeit, das zu einem de facto Obligatorium einzuführen. Das ist einfach ein Login-Dienst, der der Bund verwendet. Und mit einer solchen Lösung könnten wir uns grundsätzlich einverstanden erklären.
Nun gibt es natürlich die Befürworter, die sagen oder die Argumentation bringen, ja, die Leute, die geben ja schon jetzt einen Großteil ihrer Daten bekannt, zum Beispiel den großen Big-Tech-Unternehmen, wie eben, wie Sie sagen, Meta oder X oder so, auch dort. Oder zum Beispiel auch Apple, wenn man Face ID aktiviert hat und das Telefon entsperrt mit seinem Gesicht. Was entgegnen Sie diesen?
Ja, in der heutigen Situation muss man einfach klar festhalten, dass die Freiwilligkeit tatsächlich gegeben ist. Also heute haben wir kein Gesetz, das dahinter ist, wo man verpflichtet werden kann. Man kann heute eben nicht systematisch von Dienstleistungen ausgeschlossen werden. Also man gibt diese Daten heute freiwillig preis. Und außerdem hat man auch die Möglichkeit, beispielsweise unter falschem Namen zu agieren. Also es ist heute jedem und jeder möglich, beispielsweise einen Fake-Account auf Facebook zu eröffnen, wo man sich anonym bewegen kann. Und das ist ja nicht immer nur zu Missbrauchszwecken der Fall, wenn jemand einen Fake-Account erstellt, sondern vielleicht will diese Person einfach nicht, dass sein Name in Verbindung steht mit Posts oder mit Likes. Das ist ein legitimes Anliegen, dass man sich anonym bewegen will in den sozialen Medien. Und die Gefahr mit diesem EID-Gesetz würde dann ja eben darin bestehen, dass man gar kein Konto mehr eröffnen kann, ohne dass man seine Identität staatlich verifiziert unter Beweis stellt. Das ist ein Grundsatz, der ebenfalls vorhanden wäre mit dem EID-Gesetz, dass diese Möglichkeit künftig bestehen würde, dass man immer und überall sich verifizieren, sich identifizieren muss und durch das gar nicht die Möglichkeit hat, im legitimen Rahmen ohne Missbrauchsgedanken falsche Nutzer zu erstellen. Und das müsste auch in einer freien Gesellschaft grundsätzlich möglich sein. Es muss möglich sein, dass jemand, der nicht öffentlich in Erscheinung treten will, Facebook nutzt oder Twitter, also X nutzt. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist eben diese Freiwilligkeit auch nicht gegeben.
Die Bestrebungen dahingehend, dass wir eine Situation haben, die Sie jetzt geschildert hat, die sind sehr stark, vor allem aus der EU, zum Beispiel mit dem Digital Services Act. Und wenn die Schweiz nun sich der EU annähert mit diesen bilateralen drei, die ja auch ein großes Thema sind, das die SVP bewirtschaftet, ich sag's mal so, dann wäre ja das zwangsläufig dann der Fall, dass man das machen müsste. Sind wir in den letzten Jahrzehnten, ich sage mal in den letzten 20 Jahren, einfach zu wenig vorsichtig gewesen? Haben wir diese Bestrebungen akzeptiert oder nicht rechtzeitig erkannt, was damit gemacht werden könnte?
Ja, ich glaube wirklich, dass wir jetzt an einem Turning Point sind. Jetzt können wir das Ruder noch rumreißen. Es ist sehr gut, dass die EID bereits wuchtig abgelehnt wurde 2021. Und ich glaube, die vorliegende Vorlage ist eine der wichtigsten Abstimmungen der vergangenen Jahre. Und aktuell glaube ich tatsächlich, dass dieses Bewusstsein in der Bevölkerung noch nicht ausreichend vorhanden ist. Wir stehen an einem Scheideweg, da bin ich absolut überzeugt. Und das ist eine Abstimmung im Ausmaß einer EWR-Abstimmung 1992, ist eine Abstimmung im Ausmaß auch der aktuellen Unterwerfungsverträge mit der Europäischen Union. Wir müssen jetzt den Grundsatz verfolgen, wehret den Anfängen und nicht die Möglichkeit, technischen Infrastrukturen zur totalen Überwachung und Kontrolle bieten. Wir müssen jetzt verhindern, dass diese Infrastruktur für Sozialkreditsysteme entsteht. Und in Bezug auf die Europäische Union ist es natürlich so. Ja, wenn wir uns nicht unterwerfen wollen der EU und wenn wir uns maximal inkompatibel machen wollen mit der EU, auch in Bezug auf die Steuerung via EID, ja, dann wäre es das Dümmste, was wir machen können, dieses Gesetz anzunehmen. Denn mit diesem Gesetz regeln wir auch in Artikel 32, das ist im Abschnitt völkerrechtliche Verträge, wir regeln dort, wir geben dem Bundesrat die alleinige Kompetenz, um die Verwendung der Schweizer EID, deren rechtlichen Anerkennung im Ausland und die Anerkennung ausländischer EID in der Schweiz zu erleichtern, kann der Bundesrat völkerrechtliche Verträge selbstständig abschließen. Also wir geben hier die Ermächtigung an den Bundesrat, völkerrechtliche Verträge in Bezug auf die EID abzuschließen, ohne demokratische Kontrolle durch das Parlament und durch das Volk. Und wir wissen ja, in der Normenhierarchie, welche Erlasse zu oberst sind, leider aus schweizerischer Sicht. Völkerrecht bricht aktuell Landesrecht. Also wir könnten dann noch lange irgendwelche Grundsätze in unserer Verfassung oder in unserem EID-Gesetz, wenn es dann besteht, verankern. Ja, wenn der Bundesrat völkerrechtliche Verträge diesbezüglich abgeschlossen hat, beispielsweise mit der Europäischen Union, dann würde dieses Recht leider und fälschlicherweise vorgehen. Aber das ist aktuell die Rechtspraxis. Und das ist doch sehr, sehr gefährlich. Diese EID in Kombination mit dem EU-Unterwerfungsvertrag ist also wirklich eine ganz, ganz, ich kann es nicht anders sagen, dreckige Angelegenheit, weil damit werden die Volksrechte ausgehebelt. Wir würden uns de facto fremden Rechtsetzungsinstanzen unterwerfen und wären total überwacht von privaten Big-Tech-Konzernen und hätten die Möglichkeit, auch hier, und das ist natürlich dann schnell die Analogie hergestellt zu den inhaltlichen Komponenten auch des EU-Unterwerfungsvertrags, grundsätzlich die EID, die Europäische Union, könnte sehr einfach argumentieren, ja, dass die Binnenmarkt relevant ist, dass die eben relevant ist in Bezug auf die bilateralen Beziehungen und deshalb wäre auch hier dann der Fall vorhanden, dass die Europäische Union irgendetwas in Bezug auf die EID beschließen könnte und der Bundesrat würde dann sofort nachvollziehen, würde dann die völkerrechtlichen Verträge anpassen. Also zu gut Deutsch, wir wollen uns ganz sicher nicht unterwerfen der Europäischen Union und mit dieser EID wäre aber ein weiterer Schritt in diese Richtung getan.
Die Tendenzen, alle Bereiche des Lebens zu digitalisieren und einen Überwachungsstaat in diesem Sinne zu installieren, die finden ja weltweit statt. Steht es auf Ihrer Agenda, die Bevölkerung zu sensibilisieren auf ihr Verhalten in der digitalen Welt in den nächsten Jahren beispielsweise?
Ja, grundsätzlich sicherlich ja. Also ich sage jetzt, das Verhalten im digitalen Raum und im Internet ist jetzt sicherlich nicht das Kernanliegen oder die Kernbotschaft der SVP oder der jungen SVP. Aber natürlich ist es wichtig, dass sich das Volk, dass sich die Bürger bewusst sind, wie man sich verhalten sollte und was für Daten man preisgeben will. Aber ich sehe unsere Rolle im Besonderen darin, eben vor solchen Gesetzen zu warnen. Und das machen wir jetzt wirklich aktiv. Wir sagen, dass diese EID nicht freiwillig sein wird. Also sogar direkt beim Gesetz mit dieser automatischen Organspende haben wir den ersten Fall, wo die Freiwilligkeit nicht vorhanden ist. Wir sagen, dass die EID unsicher sein wird, also Stichwort Identitätsdiebstahl, das wird noch und nöcher vorkommen und zwar ortsunabhängig, dass Kriminelle, dass Schurkenstaaten Angriffe auf unsere Identität durchführen werden mit dem Ziel, unsere Identitäten zu stehlen. Und wir sagen eben auch Stichwort Kosten, dass die EID nicht kostenlos ist. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass es eben auch junge Parteien, also im Sinne vom Alter, Jungparteien wie die junge SVP gibt, die das Volk jetzt im Rahmen diesen Abstimmungskampf darauf hinweist, ja, diese EID ist tatsächlich nicht das Gelbe vom Ei und würde auch in Bezug auf den Datenschutz, auch in Bezug auf unsere Daten massive Risiken bergen. Und ich sehe unsere Rolle insofern darin, dass wir uns jeweils im Rahmen von Abstimmungskämpfen äußern, aber jetzt nicht mit generellen, wiederkehrenden Kampagnen zum Thema Verhalten im Internet oder Datenschutz. Ich glaube, letztlich sind wir ein sehr diverses und hochintelligentes Volk, das sich informiert, weil eben auch diese Abstimmungen jeweils stattfinden. Und da vertraue ich grundsätzlich auch auf die Mündigkeit des Bürgers. Der weiß schon im Grundsatz, wie er sich im Internet und im digitalen Raum verhalten muss.
Stichwort Identitätsdiebstahl, Schurkenstaaten. Was könnten diese mit diesen Identitäten im schlimmsten Falle anstellen?
Ja, grundsätzlich ist natürlich immer im Vordergrund eben das Monetäre, also das Weitergeben dieser Identitäten, dieser Daten. Das wäre natürlich sehr interessant, diese weiter zu verkaufen. Und ich glaube, da gibt es weltweit sehr viele Interessenten, die interessiert daran wären, eine Schweizer Identität zu besitzen. Es wäre dann auch so, also mit dem aktuellen EID-Gesetz wäre zwar die Reisemöglichkeit noch nicht gegeben, also dass man sich an der Grenze mit der EID ausweisen kann, aber auch diese Bestrebung ist selbstverständlich vorhanden, also das wird der Bundesrat vorantreiben, im ersten Schritt mit der Europäischen Union, dass das dann auch als Reisedokument gilt. Also da hätten wir natürlich ein Interesse, dass wenn jemand keine Schweizer Identität hat, also wenn jemand nicht Schweizer ist, dass der die Identität von einem Schweizer klaut und sich dann auch bewegen kann damit, sich ausweisen kann an den Landesgrenzen bei Grenzkontrollen, das ist ein Interesse, das dahinter liegt. Aber ich sage jetzt auch etwas grösser gefasst, oder? Wir haben leider die Situation, dass die Schweiz ihre Neutralität am Aufgeben ist. Wir sind beispielsweise auf der Liste der unfreundlichen Staaten von Russland als Beispiel. Und dort erachte ich die Gefahr auch relativ gross. Also wir müssen wissen, diese EID würde auch dazu verwendet werden, um E-Collecting, also das elektronische Unterschriftensammeln, und E-Voting einzuführen. Das wäre dann auch einer der nächsten Schritte und das wird auch bereits von den Befürwortern so kommuniziert, dass man darauf hinarbeitet. Und das ist dann ganz, ganz heikel. Das bräuchte dann nur irgendeine Behauptung eines Staats oder einer Schurkenbande. Ein Putin beispielsweise, der behauptet, ja, wir werden schon schauen, wenn sich die Schweiz weiterhin so verhält, dass dann halt einfach die nächsten Abstimmungen so herauskommen, wie wir es wollen. Es braucht nur eine solche Behauptung und ein Land kann destabilisiert werden. Das Vertrauen in die Demokratie kann vernichtet werden. Heute, ohne E-Voting, haben wir die Möglichkeit, im Stimmausschuss beim Auszählprozess dabei zu sein. Es ist analog, es ist physisch, wir können nachvollziehen, was mit diesen Zetteln passiert. Man kann sogar bis zum Abstimmungssonntag warten und dann mit dem Kuvert auf die Gemeinde gehen, diesen ganzen Prozess beobachten und man sieht eins zu eins, dass kein Missbrauch stattfindet. Aber wenn wir jetzt diese EID hätten und damit auch E-Voting vorangetrieben wird und wir eines Tages die Situation haben, dass eben elektronisch abgestimmt und gewählt wird, ja, dann bietet das neue Möglichkeiten für unfreundliche Staaten, die der Schweiz nicht gut gesinnt sind, dann irgendwelche Dinge zu behaupten und damit das Land zu destabilisieren oder tatsächlich eben diese Hacking-Angriffe durchzuführen, da ja auch Beat Jans sagt, dass keine hundertprozentige Sicherheit vorhanden ist und da dieses Videoidentifikationsverfahren, die Komponenten, die technischen, nicht öffentlich zugänglich sind. Und deshalb ist auch das ein enormes Risiko für das Vertrauen der Bürger in die Demokratie. Ich glaube, aktuell haben wir weltweit kein Land, wo das Vertrauen der Bürger in die Demokratie so hoch ist in die Schweiz, auch wenn das zunehmend Schaden nimmt mit der Nichtumsetzung von Volksentscheiden. Aber wir können beim Abstimmungsprozess und beim Wahlprozess alles nachverfolgen und dabei sein und mit einer elektronischen Identität, wo man die Identität missbrauchen und fälschen kann, wäre das künftig nicht mehr der Fall.
Was Sie jetzt angesprochen haben, nämlich den Wahlbetrug durch elektronisches Abstimmen, Stichwort Dominion, da gab es in den USA beim letzten Präsidentschaftswahlkampf große Diskussionen. Deshalb ist der amtierende US-Präsident Donald Trump auch der Meinung, dass das einzig sichere System dieses ist, was Sie jetzt geschildert haben. Ist es denn denkbar, dass, wenn solche Strukturen mal eingerichtet sind, dass man da wieder zurückgeht, jetzt zum Beispiel in den USA, dass man jetzt zum Beispiel verordnen könnte oder anordnen könnte, dass abgestimmt nur noch werden kann, wenn man ein Stück Papier vor sich hat, dieses in einen Briefkasten einwirft?
Ja, ich glaube, je länger, je mehr werden solche Massnahmen notwendig sein und deshalb dürfen wir in der Schweiz gar nie so weit gehen, dass wir in die Situation gelangen, wo wir feststellen müssen, die Sicherheit ist nicht gegeben, das Vertrauen ist zerstört in die Demokratie. Und ich glaube schon, dass vielleicht auch etwas eine Rückentwicklung stattfinden wird im digitalen Prozess, wenn es eben um unsere Identitäten geht. Sonnenklar, wir alle wollen das Bestmögliche herausholen von der Digitalisierung, von den technischen Möglichkeiten, das ist wirklich unbestritten. Aber wenn es um den Kerngehalt unserer Demokratie geht, um die sensibelste Angelegenheit, nämlich um den Volkswillen, also wo soll welche Richtung eingeschlagen werden in einem Land, dort können wir einfach keine Kompromisse machen. Und deshalb wäre es selbstverständlich notwendig, dass, wenn einmal die Situation vorhanden wäre, dass eben, ich sage, mehrere Prozent der Bevölkerung das Vertrauen nicht mehr haben aufgrund eines falschen, eines unsicheren Abstimmungs- oder Wahlprozesses, dass man auch redimensioniert zurückgeht und dann eben diese Verfahren wieder analog durchführt. Ob das jetzt in den USA das richtige Mittel ist, das weiß ich nicht. Ich mache Schweizer Politik und nicht amerikanische Politik. Ich weiß dort nicht, was im Detail abgegangen ist. Aber natürlich, ich glaube, das ist eine generelle Aussage, ist es ein Fakt, dass der Angriff auf Demokratien einfacher möglich ist, wenn diese Demokratien ihre Abstimmungs- und Wahlprozesse online digital durchführen. Es ist wesentlich schwieriger, eine Wahl oder eine Abstimmung zu fälschen, wenn man es mit Papierzetteln zu tun hat, um es etwas salopp zu sagen. Und deshalb müssen wir unbedingt dieses Winning Team in der Schweiz beibehalten. Unser Winning Team ist aktuell unser seit Jahrzehnten geltender Abstimmungsprozess, jetzt seit einigen Jahren ja auch mit der brieflichen Möglichkeit abzustimmen. Dort haben wir wirklich die Situation, dass eine hohe Sicherheit vorhanden ist und dass auch das Vertrauen der Bürger gewährleistet ist.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Überwachung, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, also die digitale Kommunikation der Menschen. Da, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe in die USA, agieren die USA ja auch auf Europa. Also dieser Digital Services Act wird ja stark kritisiert. Gerade Vizepräsident J.D. Vance äußert sich immer wieder dazu. Ist es denn möglich, dass die USA in solchen Angelegenheiten eine Veränderung in Europa bewirken können?
Ja, ganz grundsätzlich hoffe ich natürlich, dass ein kultureller Wandel stattfindet. Und ich glaube schon, dass wir das beobachten, dass jetzt seit der Wahl Trumps, also seit dem letzten November und nicht erst seitdem er im Amt ist, dass eine Richtung jetzt vermehrt eingeschlagen wird in Richtung mehr Meinungsäußerungsfreiheit. Natürlich kann man das auch nicht generell sagen, also Stichwort Großbritannien. Es gibt natürlich immer Ausnahmen und andere Entwicklungen. Aber ich glaube, dass durch diese Machtübernahme, durch diese demokratische Machtübernahme von Donald Trump tatsächlich viele Großkonzerne, welche international tätig sind, ihre Barrieren etwas zurückschrauben, etwas aufheben. Also ich persönlich habe das auch festgestellt. Es ist heute wieder vermehrt möglich, seine Meinung zu äußern in den sozialen Netzwerken, gerade auf X, aber auch auf Meta. Mark Zuckerberg hat ja beispielsweise zugegeben, auch während Covid, dass er sehr eng mit dem amerikanischen Staat zusammenarbeiten musste und dort auch gewisse Einschränkungen und Restriktionen für die Nutzer durchführen und einschränken musste. Und das zeigt dann halt schon sehr deutlich, dass offenbar der amerikanische Präsident Einfluss haben kann auf diese sozialen Netzwerke. Und deshalb betrifft uns das auch so direkt. Also grundsätzlich hat der amerikanische Präsident am Ende des Tages ja doch eine eingeschränkte Möglichkeit, das Verhalten zu beeinflussen der Leute in Europa. Aber mit diesen Tech-Giganten, mit den sozialen Netzwerken, besteht dann eben doch eine Möglichkeit, eben eine Richtung einzuschlagen in Richtung mehr Meinungsäußerungsfreiheit oder weniger. Und deshalb ist das sicherlich ein Aspekt, den wir sehr aufmerksam beobachten. Und ich begrüße das natürlich, dass diese Meinungsäußerungsfreiheit verteidigt wird jetzt von der aktuellen amerikanischen Regierung. Das hat, wie gesagt, auch Auswirkungen für uns in der Schweiz. Aber mit dieser elektronischen Identitätskarte würden wir wieder einen Weg in die total andere Richtung einschlagen, weil dann eben Leute ausgegrenzt werden können, weil dann nur noch die Leute Zugang zu den sozialen Netzwerken haben plötzlich, wenn sie eine EID aktivieren und diese auch verwenden.
Was haben Sie für ein Gefühl für den 28. September? Denken Sie, es wird wieder abgelehnt?
Ja, schauen Sie, 2021 waren fast 2/3 der Stimmbevölkerung gegen dieses Gesetz. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass mit diesem neuen Gesetz das plötzlich total anders aussehen würde. Nur weil der Staat jetzt die EID betreibt, ist das aus meiner Sicht kein Argument, jetzt Ja zu stimmen. Wir müssen uns überlegen, wer hat in Bezug auf Digitalisierung, auf IT mehr Kompetenzen. Sind das private IT- und Tech-Unternehmen oder ist das das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation? Ich glaube, die Antwort ist klar. Die Liste ist lang der Projekte, bei welchen der Bund seine Arbeit nicht gemacht hat, wo Daten im Darknet gelandet sind oder wo Systeme nicht eingeführt werden konnten aufgrund der fehlenden Sicherheit. Und vor diesem Hintergrund bin ich eigentlich überzeugt, dass es ein Nein geben wird am 28. September. Auch wenn die aktuellen Umfragen eher in Richtung Ja zeigen, aber wenn wir die Umfragen von 2021 berücksichtigen, dort waren zumindest die erste Tranche auch in diese Richtung Ja. Und das ist dann total anders herausgekommen und gekippt. Von dem her glaube ich wirklich daran, es gibt kein einziges Argument für diese EID. Wir brauchen die nicht. Sie ist unnötig, sie ist unsicher, sie ist kostspielig und sie wird nicht freiwillig sein. Und deshalb gibt es keinen Grund für die Bevölkerung, diese EID anzunehmen.
Doch der Bund hat die Infrastruktur bereits geschaffen, wie ich gesehen habe. Also diese Apps oder diese IT-Anwendungen, die man da dann bestellen kann für diese EID, die sind bereits geschaffen worden vom Bund. Was hat denn das bis jetzt gekostet?
Ja, genau, Sie sprechen da einen interessanten Aspekt an. Also die Vollkosten aller Arbeiten, die sind meines Wissens nicht öffentlich bekannt. Aber was bekannt ist, ist der Namensgebungsprozess. Und das zeigt etwas, wie unsere Verwaltung und leider auch der Bundesrat funktioniert, nämlich mit keinem Verhältnis zu den wahren Begebenheiten und Realitäten der Bürger. Also diese EID-App heißt ja jetzt ja SWIU, also es soll heißen Switzerland for You, SWIU, mit einem I und einem Y. Und das wurde ausgewählt aus einer Reihe von 150 Vorschlägen, von Namensvorschlägen 150, das soll jetzt das beste Ergebnis sein. Und gekostet hat dieser Prozess 62.300 Franken. Und den Zuschlag für diesen Auftrag hat eine Firma aus Köln erhalten. Also da werden gleich wirklich mehrere Grundsätze gebrochen. Ich glaube, es wäre durchaus möglich gewesen, einen besseren Namen zu finden mit weniger Auslagen, also um ein Vielfaches und auch mit einer Schweizer Unternehmung. Aber es zeigt halt etwas, das Denken auf, das hinter diesem EID-Gesetz steckt, das ist nicht zum Wohle des Bürgers.
Wenn wir jetzt annehmen, diese EID wird abgelehnt am 28. September, dann wären ja auch die Gesetze, wie jetzt zum Beispiel das Transplantationsgesetz, die Widerspruchslösung, all das, also die Registrierung im Transplantationsregister, wären ja dann auch hinfällig. Was würde denn da passieren? Müssten da die Gesetze wieder geändert werden?
Ja, respektive die Verordnung zu diesem Organspenderegister, die müsste angepasst werden. Dort dürfte dann eben nicht mehr drin stehen. Ich zitiere den Artikel 8f Absatz 1, Personen, die ihren Widerspruch, ihre Zustimmung oder eine andere Äußerung zur Spendebereitschaft im Register festhalten wollen, können ihre Daten und die Angaben einer allfälligen Vertrauensperson im Register eintragen. Dann der Absatz 2, zur Authentifizierung haben die eintragenden Personen die EID nach dem EID-Gesetz vom Datum zu verwenden. Also dort ist dieser Grundsatz verankert. Und das müsste natürlich dann vom Bundesrat angepasst werden und es müsste eine andere Möglichkeit gefunden werden. Also sind wir ehrlich, das wäre ja überhaupt kein Problem. Dann müsste man halt bei einer Stelle physisch vorbeigehen oder auf einer Gemeinde vorbeigehen und dort seinen Willen kundtun und dann könnte man das so eintragen im Register. Also bereits heute jetzt mit dieser Verordnung würde ja die Möglichkeit bestehen, dass man im Register angibt, wo sich der Wille, die Willensäußerung befindet. Also wieso soll es nicht auch möglich sein, diesen Willen direkt einzutragen? Das wäre einfach eine andere Information, die eingetragen wird. Und letztlich, ja, müsste es dann halt eine Überlegung geben vom Bund, wie können wir sicherstellen, dass diese Willensäußerung in dieses Online-Register gelangt. Aber ich glaube, im heutigen Zeitalter, wo wir auch unsere Steuererklärungen alle online ausfüllen, ohne dass wir eine EID haben, sollte auch dieser Wille, ja oder nein, festgehalten werden können im Organspenderegister, wenn man keine EID hat. Ich erachte das eigentlich nicht als grosses Problem.
Man könnte ja meinen, dass vor allem bei den Senioren das Bedürfnis da wäre, einfach, also nicht jetzt einen Behördengang machen zu müssen, sondern eine App zu benutzen. Doch gerade die Seniorenverbände wehren sich vehement gegen diese EID. Wie ist das zu erklären?
Ja, das ist absolut verständlich. Also dieser Prozess der EID ist nicht ganz ohne. Also auch für jemanden, der nicht in dem Sinne im Seniorenalter ist, was ja nicht unbedingt auch ein Ausschlusskriterium sein muss. Aber es ist natürlich die Tendenz, dass ältere Menschen eher weniger digital affin sind und dass es für sie darum eine größere Herausforderung ist, diese EID zu aktivieren und auch zu bedienen. Man muss sich vorstellen, der Aktivierungsprozess, man muss allererst ein Mobilgerät haben, das haben nicht alle Menschen. Man muss dann im App Store die SWIU-App herunterladen, also sprich, man muss dort schon einmal sein Passwort eingeben. Diese SWIU-App wird übrigens nur auf iOS und auf Android laufen, also auf beispielsweise Samsung- und Apple-Geräten. Also auch da haben wir wieder eine Einschränkung. Dann müsste man sich in der EID-App, in diesem SWIU-App, registrieren. Man müsste diesen Liveness-Check und das Video-Identifikationsverfahren durchlaufen, sprich, müsste dann dieses Video aufnehmen des eigenen Gesichts oder auch die ID-Karte, die physische Plastikkarte, hineinhalten und dann wäre man grundsätzlich der Aktivierungsprozess vorbei Und dann in einem weiteren Schritt muss man die EID auch bedienen können, im Sinne von eben, wenn dann ein Online-Händler die EID abfragt, muss man sich dort auch einloggen können, wie auch immer, dass das dann technisch umgesetzt wird, ob mit Face ID oder nicht. Aber für ganz viele Menschen, die nicht digital affin sind, sind das absolute Fremdworte, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Und deshalb ist dieses Gesetz sehr diskriminierend gegenüber jenen Personen, nicht nur Seniorinnen und Senioren, sondern generell gegenüber Menschen, welche nicht so technikaffin sind. Denen macht das Angst, dass sie künftig ausgeschlossen werden können von der Gesellschaft, nur weil sie vielleicht nicht ganz draus kommen, wie das technisch funktioniert. Und da sind wir beim Stichwort Recht auf ein analoges Leben. Es müsste ein Grundsatz vorhanden sein, dass diese Personen sich nach wie vor analog ausweisen können und dass ihnen keine Nachteile erwachsen. Das ist immer auch der springende Punkt. Im EID-Gesetz steht zwar schon, ja, dass die Händler, welche die EID verlangen, auch eine physische Ausweispflicht haben, also dass sie das auch physisch entgegennehmen müssen. Aber es gibt dann auch Händler, welche irgendwo den Sitz im Ausland haben. Oder bei Meta beispielsweise, die haben ihren Sitz in Nordirland oder Irland, ja, muss man dann dorthin reisen, um sich auszuweisen. Eben, es dürfen keine Nachteile entstehen, wenn jemand digital nicht so affin ist. Und deshalb ist sonnenklar, dass auch diese ganzen Seniorenverbände dagegen sind.
Die Schweizerinnen und Schweizer haben ja ein bisschen die Tendenz, die Digitalisierung bestehender Strukturen nicht so gut anzunehmen. Ein Beispiel ist hier das digitale Patientendossier oder eben auch, wie wir darüber gesprochen haben, das Transplantationsregister. Doch die weltweiten Bestrebungen, Daten zu sammeln und alle Lebensbereiche zu digitalisieren, die laufen ja auf Hochtouren. Also wir haben nicht nur die Digitalisierung der Patientendaten, sondern wir haben auch eine grundsätzliche digitale Überwachung, eine Gesichtserkennung, Stichwort Gotham von Palantir, das überall, womit die Deutschen jetzt schon arbeiten teilweise. Wir haben diese Wearables, diese Fitnessarmbänder, die die Leute freiwillig tragen und die Daten sammeln. Das Geld soll digitalisiert werden, die Smartphones liefern Daten ab. Also in den letzten 20 Jahren sind diese Strukturen wie ein bisschen eskaliert. Letzte Frage zum Schluss. Ist diese Umkehr möglich? Und haben Sie das Gefühl von der Gesellschaft gewollt?
Ja, die letzte Gelegenheit, die wir jetzt haben, diese Umkehr zu bewerkstelligen, ist ein Nein einzulegen zum EID-Gesetz. Das ist die einzige Möglichkeit, die das Schweizer Volk jetzt hat. Wenn wir hier Ja sagen, dann wird dieser Digitalzwang eingeführt, dann wird er vor allem auch weitergehen und dann wird er ein Maß ausnehmen, das nicht mehr gesund ist. Sie haben vorhin einige Entwicklungen angesprochen, die heute auf freiwilliger Basis tatsächlich stattfinden, aber mit diesem EID-Gesetz würden wir dem Staat und auch den Privaten die Infrastruktur bieten und den Privaten auch die Möglichkeit, diesen Zwang einzuführen. Dann haben wir dann nicht mehr die Wahlmöglichkeit, dann können wir entweder eine Dienstleistung wahrnehmen oder nicht und das unter Voraussetzung die Wahrnehmung, wenn wir die EID haben. Also jetzt ist es allerhöchste Eisenbahn, wenn wir jetzt einen Schritt machen wollen in Richtung gesunde Digitalisierung, verhältnismäßige Digitalisierung und nicht in Richtung Zwang, dann müssen wir dieses EID-Gesetz ablehnen.
Der Präsident der jungen SVP, Nils Fichter, über die EID, über die das Schweizer Stimmvolk am 28. September ein zweites Mal abstimmt und warum die Stimmbevölkerung unbedingt Nein stimmen sollte. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Fichter.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und auch Ihnen zu Hause ein Dankeschön fürs Zuhören. Ich bin Corinna Ziegerli und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiederlose.